Wir haben eben gerade 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 5 gelesen. Und wie wir es schon in den vergangenen Wochen und inzwischen Monaten immer wieder an dieser Stelle gesagt haben und miteinander gehört haben, schreibt Petrus an teilweise sehr stark verfolgte Christen. Christen in Verfolgung. Und ich habe immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wir genau hinschauen, was sagt Gottes Wort Menschen, die in schwierigen Notsituationen leben. Welche Themen bringt Petrus? Wozu leitet der Heilige Geist Petrus an, um verfolgte und geschwächte Christen wieder aufzurichten und aufzubauen? Und ein Thema, was immer wieder vorkommt, ist das Thema Gemeinde. Ausgerechnet der Gemeindekontext wird jetzt angesprochen, dort, wo Christen in Not sind und in Schwierigkeit. Ein großer Bestandteil der Ermutigungen, die der erste Petrusbrief in Christen weitergibt, ist: Denk über Gemeinde nach und finde einen festen Halt innerhalb einer christlichen Gemeinde. Und ausgerechnet in dieser Ausnahmesituation, wo die Christen im ersten Petrusbrief gelebt haben in Kleinasien, ausgerechnet in einer Ausnahmesituation spricht Petrus auf einmal über Leitungsämter, über Ältestenschaft, über die Hirten in der Gemeinde. Und man könnte sich durchaus fragen, sind Gemeindestrukturfragen und offizielle Leitungsfunktionen nicht Luxuserscheinungen? Also wenn man sonst nichts zu tun hat, wenn alles paletti ist, wenn alles in der Ruhe ist, dann kann man über diese Fragen nachdenken. Für Petrus ist das nicht der Fall. Denn wenn wir in turbulenten Lebensphasen stecken, dann verstärkt das die Gefahr, dass Schafe anfangen, irgendwo herumzuirren und die Richtung zu verlieren. Wenn der Druck wächst in meinem Leben, wenn die Not Einzug hält in unserem Leben, dann neigen wir dazu, den Fokus zu verlieren und rumzustreunern und umherzuwandern. Und deswegen ist dieses Thema gerade in Notsituationen, wo wir meinen könnten, belästige mich nicht mit Strukturfragen, ist aber essentiell für Petrus. Dort, wo Not ist, braucht es eine klare Linie, braucht es Menschen, die vorangehen und ich mich auch an ihnen halten kann. Das bedeutet nicht, dass Älteste immer alles besser wissen würden. Natürlich, wisst ihr, bei mir stimmt das schon. Nein, natürlich nicht. Es ist nicht so, dass Älteste immer per se alles wissen, immer auf alles die Antwort haben und bei jeder Prüfung, die du in der Schule zu schreiben hast, immer den Ältesten anrufen solltest und mach das nicht. Glaube ja nicht, dass ich dir Weisheit geben kann in deiner Mathe-Klausur oder Prüfung. Das ist nicht mein Metier. Aber Älteste haben sich bewährt als solche, die einen beständigen Reichsgottesblick haben und in allem danach zuerst trachten. Deswegen sind Älteste gerade in schwierigen Phasen wichtig, weil sie den Fokus aufzeigen, in unserer christlichen Überzeugung nach dem Reich Gottes zu streben. Und Älteste sind nicht Besserwisser, die alles immer besser wissen, sondern diejenigen, die einen beständigen Fokus haben auf Christus und auf die Sachen des Reiches Gottes. Und Menschen brauchen diesen Halt. Leute, denen sie ihr Vertrauen schenken und wissen, diese Person hat diesen Fokus. Und wenn ich ihn mal verliere, weiß ich, da ist jemand, der mir wieder auf die Sprünge helfen kann. Besonders in Zeiten der Unsicherheit ist diese klare Weisung durch Gemeindeleiter, durch Älteste extrem notwendig und essentiell. Es hat mich sehr gefreut, als ich in dieser ganzen Corona-Phase eine E-Mail erhielt von einem Christen aus Emmendingen, nicht aus unserer Gemeinde. Und ich möchte euch mal lesen, was er schreibt, wofür er seinen Dank an mich gerichtet hat oder an uns, was sehr stark mit 1. Petrus 5 und dieser Situation auch parallel ist. Dieser Christ schrieb mir: Lieber Waldemar, als Teil des Volkes, das unser Herr in dieser Stadt hat, ist es mir ein Anliegen, mich einmal ganz herzlich zu bedanken. Danke, dass du persönlich, ihr als Gemeindeleitung und als ganze Gemeinde leidenschaftlich den Namen Jesu groß macht. Danke, gerade angesichts der vergangenen Monate, für euer treues und offenes Bekenntnis, für euer freimütiges Zeugnis vor der unsichtbaren Welt und in der Öffentlichkeit unserer Stadt. Und danke, dass ihr das tut, während ihr sorgfältig und verantwortungsvoll die sich immer wieder ändernden Corona-Regeln anpasst und im Gemeindealltag umsetzt. Es hat mich sehr gefreut, diese Nachricht zu bekommen, weil anscheinend ist es wirklich wahr, dort wo Leitung Verantwortung übernimmt in Krisenzeiten, bleibt das nicht unbemerkt. Deswegen ist dieses Thema auch in unseren Tagen total gut und total wichtig, dass wir merken, es ist gerade dann wichtig, dass wir klare Strukturen haben und Personen, die in Verantwortung stehen, dass wir um sie wissen, dass wir sie kennen und dass wir gemeinsam mit ihnen auf dem Weg sind. Und ich muss sagen, ich bin extrem auch dankbar, wie weitsichtig Gottes Wort geschrieben wurde. Wir leben in einer Zeit der maximalen Individualität. Und Gemeinde wird in unseren Tagen oftmals, auch unter Christen, als ein Extra, als ein Bonus, ein Bonbon betrachtet. Wenn sonst alles geregelt ist in meinem Leben, wenn alle wichtigen Dinge abgeklappert sind, dann mache ich mir Gedanken über Gemeinde, über Kirche, über das, was wir miteinander hier machen. Und wir beobachten auch als Älteste, beobachten wir auch unter Christen. Wir sehen überall als verantwortungsvolle Menschen Verpflichtungen, innere Notwendigkeiten, die man nicht verpassen darf, dort, wo wir gefragt sind. Und wir erleben, dass Gemeinde oft als Option angesehen wird. Alle Dinge sind notwendig. Ob es im beruflichen Bereich ist, wissen wir ganz genau, wo unsere Verpflichtung ist, wo unsere Aufgabe ist, wo wir gefragt sind, wo wir auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Wir wissen ganz genau, wo wir unentbehrlich sind und dort buttern wir auch alles hinein. Dort sind wir mit ganzem Einsatz dabei. Aber wenn es um die Gemeinde Jesu Christi geht, da ziehen wir uns auf einmal zurück und denken, das ist irgendwie Freizeitgestaltung. Gemeinde Jesu ist ein Hobby, dem ich nachgehe. Dass wenn mein ganzer Kalender gefüllt ist, schaue ich noch, ob es noch irgendwie einen Platz gibt, wo ich Gemeinde lebe. Gemeinde ist ja nicht diese 2 Stunden, was wir hier jetzt miteinander feiern. Es ist ein Teil von Gemeindeleben, aber natürlich nicht alles. Und meine lieben, Gemeinde Jesu Christi ist keine Hobbyveranstaltung oder keine Freizeitaktivität. Es ist unser Ein und Alles. Es ist Jesu Christi Gemeinde. Sein Korpus, sein Leib, den er aufbaut. Wie können wir dann sagen, Gemeinde ist das, womit ich mich dann beschäftige, wenn alles andere geklärt ist? Wenn doch gerade von Gemeinde und den Verantwortlichen innerhalb der Gemeinde Weisung kommen soll, auch für unser persönliches Leben, auch in Krisenphasen. Tun wir gut daran, auch schon in guten Tagen da rein zu investieren, zu sagen, ich habe ein Netzwerk von Christen und von Ältesten, die ich kenne, die mich kennen, und wir sind gemeinsam auf dem Weg. Und deswegen freue ich mich, dass im 1. Petrusbrief diese Wichtigkeit des Kollektivs, der Gemeinschaft, der Gemeinde immer wieder im Petrusbrief genannt wird. Und einige Christen sind solche Schafe, die mal hier laufen, mal hier sind, mal dort sind. Ich sag dir, wenn du den 1. Petrusbrief dir zu Gemüte führst, wirst du ein Problem haben. Wenn du Gemeinde nicht lieb gewinnst, wirst du dich immer wieder an diesen Versen stoßen, weil du merkst, das ist nicht Realität in meinem Leben. Aber Petrus wirbt massiv jedem Christen an, sei Teil von Gemeinde. Kennst du deine Hirten? Kennen Hirten deinen Namen? Hast du einen Ansprechpartner? Hast du einen Gebetspartner? Bist du gemeinsam auf dem Weg? Bibel stellt sich nicht die Frage für einen Christen, ob Gemeinde wichtig und essentiell ist. Diese Frage stellt sich nicht. Die Bibel setzt das voraus, dass Gemeinde notwendig ist. Die einzige Frage, die offen ist, erkennst du den Wert der Gemeinde, den Jesus der Gemeinde gibt?
Schätzt du den Wert von Gemeinde, den Jesus der Gemeinde gibt? Und lebst du das, was Jesus sich vorgestellt hat? Die Frage ist nicht, ist das wichtig, ist das gut und ist das richtig, sondern zeig dein Leben, dass das auch wichtig für dich ist, was Jesus und dem Wort Gottes wichtig ist.
Das war das Intro. In Vers 1 lesen wir: Die Ältesten unter euch nun ermahne ich. Ich habe euch auf der Folie abgedruckt, die Ältesten unter euch nun ermahne oder ermuntere ich. Ich sage das an vielen Stellen, in den wörtlichen Übersetzungen sowie in meiner Elberfelder Übersetzung wird ganz oft der Begriff Ermahnung reingebracht, aber eigentlich ist das ein Begriff, der die gesamte seelsorgerliche Palette abschließt. Ermahnen, ermutigen, trösten, stärken. Das ist übrigens das gleiche Wort, wo Jesus sagt, wenn ich gehe, sende ich euch den Parakleten. Den Tröster. Ihr kennt das aus euren Bibelübersetzungen. Das ist das Wort. Ermahnen. Wenn wir ermahnen hören, denken wir nicht sofort an trösten, sondern an den erhobenen Zeigefinger. Finde ich ein bisschen unglücklich, dass es immer wieder so übersetzt wird. Deswegen sage ich das auch immer wieder an dieser Stelle. Petrus möchte Älteste in den Gemeinden ermutigen. Sie trösten, stärken, ermuntern. Wenn wir hier von Älteste sprechen, dann sehen wir gleich ihre Jobbeschreibung. In dem Text heißt es ja später, weidet die Herde, hieß es in deiner Übersetzung. In meiner Übersetzung heißt es, hütet die Herde. Das bedeutet, Älteste sind Hirten. Hirte ist der Begriff, der für Pastor später verwendet wurde. Ja, aus dem Lateinischen. Älteste sind immer Pastoren. Das ist für einige schwierig in den Kopf zu kriegen, weil einige denken, Pastoren sind die Schriftgelehrten, die studiert haben und dann angestellt sind in der Gemeinde und dafür entlohnt werden. Das sind die Pastoren. Und die anderen Leitungsmitglieder, das sind so quasi die Gehilfen von dem Pastor. Aber diese Differenzierung kennt Petrus nicht. Er kennt nur Älteste, die Hirten sind, die Pastoren sind. Und darum, ich habe jetzt gerade den Dani im Blick, Dani ist ein Ältester aus unserer Gemeinde. Dani ist Pastor dieser Gemeinde. Genauso Pastor, wie ich es bin in dieser Gemeinde. Natürlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Funktionen und Pensum und so weiter. Aber wir sind Hirten dieser Gemeinde. Und wenn wir hier sehen, was Petrus macht, ist das ein wichtiges, Susanne hat ja gefragt, ist das auch eine Predigt für uns? Oder predigst du jetzt nur für die Ältesten heute? Schaut, was Petrus macht und prüft euch, ob ihr in dem Geiste Petrus auch handelt. Petrus ermutigt Älteste. Frage dich, sind Älteste Objekte deiner Ermutigung oder lediglich Zielscheibe deiner Kritik oder deiner überdimensionierten Erwartungshaltung? Kommt es in deinem Leben vor, dass du deinen Ältesten siehst und ihn stärkst und ermutigst und auch lobst? Passiert das? Oder bist du die ganze Zeit in dem Fahrwasser, dass mir gefälligst gedient werden muss? Ich warte die ganze Zeit, bis da was kommt. Petrus weiß, Älteste brauchen auch Stärkung, weil sie in der Regel diejenigen sind, die sehr viel geben, sehr viel geben, sehr viel geben und am Ende des Tages fragen, Wenige. Wie geht's ihm eigentlich? Manchmal werde ich so den Vorwurf, ja, du weißt gar nicht, wie es mir geht. Du weißt gar nicht, was mir wichtig ist. Wo bei mir der Schuh drückt. Okay, das nehme ich mir zu Herzen, wenn ich so eine Ansage höre. Und innerlich fragt sich mein Herz, weißt du eigentlich, wie es mir in den vergangenen 7 Jahren erging? Hat dich mal interessiert, wofür du für mich beten kannst? Gab es mal Stärkung für meine Mitältesten in unserer Gemeinde deinerseits? Älteste brauchen Stärkung, Freunde. Und Petrus räumt, ich meine, es ist eine schwäbische Lüge, ihr müsst mich dann korrigieren oder gleich laut Amen rufen, aber Petrus räumt mit der schwäbischen Lüge auf, ich versuche es jetzt gut auszusprechen, nett geschimpft ist gelobt genug. Nett oder geschumpfe
Sagt man hier Geschumpfe? Geschumpfe? Nett, Geschumpfe, also Gescholte. Ja, alle, die Deutsch nicht zur Muttersprache haben, haben es hart heute. Also wenn ich nicht mecker, wenn ich ihn nicht kritisiere, dann hat er schon Lob genug. So wie beim Essen, ja, ich brauche nicht Danke sagen. Wenn ich nichts sage, dann war es gut. So ist's. So ist's. Meine Lieben, wir lachen darüber, aber Gemeinde funktioniert oft ganz genau so. Mit dem frommen Anstrich, naja, wir wollen ja niemanden überheben. Wir wollen ja, wir machen ja die Sache für den Herrn und ihn allein. Und wenn ich jetzt mit Lob komme, dann erhebe ich ja einen Menschen und Applaus für einen Menschen, das ist ja nicht gut. Deswegen, wenn jemand etwas Gutes tut, dann sagen wir nicht Danke, sondern wir danken allein dem Herrn, aber nicht dieser Person. Das ist nicht in Petrus Sinn. Denn Petrus sagt selber im ersten Kapitel, dass wir einst von Gott selbst Lob, Herrlichkeit und Ehre empfangen werden. Gott gibt uns Lob, Ehre und Herrlichkeit. Gott ist ein guter Pädagoge und ein guter Erzieher. Und er weiß, es ist nötig, zu stärken, zu loben, an der Seite zu stehen und zu ermutigen und zu trösten. Deswegen sollten wir nicht darauf hineinfallen, sagen, nein, 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 das hat bei uns, das brauchen wir. Doch, das brauchen wir auch von Zeit zu Zeit. Also bitte, jetzt nach dem Gottesdienst kommt nicht alle zu mir und pinselt meinen Bauchnabel, ja? Ist nicht so, dass ich irgendwie eine Selbstoffenbarung heute hier predige, so, bitte gib mir mal ein Lob oder, das ist nicht das, was ich meine. Aber eine gesunde Gemeinde wertschätzt sich gegenseitig und auch die Leiter. Und bringt es auch zum Ausdruck. In Römer 12, Vers 10 heißt es nicht umsonst, seid in der Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Das wird man sehen. Das wird sich manifestieren, das wird sich zeigen. Seid in der Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Also nicht reinkommen und warten, mal schauen, ob ich heute beachtet werde. Letzten Sonntag hat niemand was Nettes zu mir gesagt. Werde ich auch nicht tun. Ich werde warten, bis jemand auf mich zukommt. Und dann kann ich sagen, rechte Gemeinde, schön, ich wurde gesehen. Jetzt kann ich auch mal meine Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Diese Wertschätzung kannst du einpacken und nach Hause gehen. Die Bibel sagt uns, warte nicht, bis andere Menschen dich wertschätzen und ehren. Tu es selbst. Tu es selbst. Denn wenn du mit Gott verbunden bist und wenn du in einer Beziehung zu ihm lebst, dann bist du in der Lage, aus der Wertschätzung und Anerkennung, die du von Gott hast, so viel zu schöpfen, dass du anderen weitergeben kannst, die gerade nicht in der Lage sind, Anerkennung irgendwo zu sehen oder zu spüren, zu erfahren. In der Ehrerbietung sollen wir einer dem anderen vorangehend sein. Und Petrus ermutigt die Ältesten, und mich überrascht es nicht, mit dem unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit. In Vers 4 lesen wir davon. Ich glaube, ihr habt das auch als Folie. Wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Das ist eine starke Ermutigung, dass er die Ältesten darauf hindeutet, hey, ihr lauft einen Lauf und ihr habt ein Ziel und dieses Ziel wird herrlich sein. Dieses Ziel wird großartig sein, dort, was ihr dort dann empfangen wird. Und für mich ist es nicht überraschend, dass Petrus die Ältesten auf diese Art und Weise tröstet. Denn diese Verheißung der Superlative ist angemessen für den Preis, den wir Ältesten oft zu zahlen haben. Das wäre jetzt ein Augenblick, wo man oh sagen könnte. Aber ich meine das ganz ehrlich. Wenn du das Ältestenamt wirklich bekleidest, dann brauchst du diese Ermutigung der Superlative und nichts weniger. Du brauchst den maximalen Preis. Herr, wofür mache ich das alles? Warum sage ich das? Petrus hat im Kapitel 4 mal gesagt, wer spricht, Also wer redet und in den Charismen der Redebegabungen dient, der soll, wenn er spricht, Aussprüche Gottes tätigen. Also er soll im Namen Jesu Christi sprechen. Und meine Lieben, wenn man das tun will, ist das eine immense Last. Das ist hart. Wenn jemand zu mir kommt und Rat möchte, dann kann ich nicht einfach in meine Hosentasche, was ist so meine Meinung? Und das gebe ich dir. So funktioniert das nicht. Wenn ihr zu uns kommt und Fragen stellt, dann wissen wir sehr wohl, ihr achtet auf jedes Wort, was wir sagen. Und wenn jemand zu mir kommt, warte mal, du hast mal vor 3 Jahren gepredigt und in einem Nebensatz das gesagt und daraufhin habe ich dann meine Entscheidung getroffen und habe dies und jenes getan. Merken wir, ja, diese Autorität wird auch wirklich gesehen. Deswegen müssen wir jedes Wort, was wir sagen, auch auf die Goldwaage legen. Und manchmal kommen sehr, sehr schwerwiegende Fragen auf uns zu und wir sind völlig blank mit unserer eigenen Weisheit und wissen nicht, was wir zu sagen haben. Und glaub mir, es gibt schlaflose Nächte. Es gab seelsorgerliche Herausforderungen schon in unserer Gemeinde. Ich bin mit deinem Thema schlafen gegangen und mit deinem Thema aufgewacht. Es gab ganze Phasen in meinem Dienst, wenn mich jemand gefragt hat, Waldemar, wie geht es dir? Muss ich sagen, ich weiß es nicht, ich habe keine Zeit, über mich nachzudenken. Weil ich mit Bruder X voll bin, mit Schwester Y voll bin. Und das einen so sehr beschäftigt, weil man einen guten Rat geben möchte und Aussprüche Gottes tätigen möchte, dass jemand gute und weise Entscheidungen treffen kann. Und deswegen brauche ich diese Tröstung als Ältester. Und ihr als Gemeinde müsst es wissen, in welcher Verantwortung stecken Älteste. Die Palaver nicht nur, sondern wenn wir etwas sagen, dann ist es unser Anspruch, dass mein Anspruch ist, so mache ich das oft bildlich in meinem Kopf, mein Anspruch ist, wenn ihr vor mir sitzt, dass Jesus vor mir sitzt, und ich predige und er mich anschauen kann und sagen, ja, du bist treu in dem, was du tust. Und hätte ich das Mikrofon, hätte ich Ähnliches gesagt. Ein Nebenhinweis an dieser Stelle von Vers 1. Der Vers 1 ist derjenige, der uns auch heute am meisten beschäftigt. Keine Sorge, wir werden heute alle nach Hause kommen. Ein wichtiger Nebenhinweis, auch für uns als Älteste, die mich jetzt hören, bitte gut hinhören. Und überhaupt, wenn du in Verantwortung stehst. Wir sehen hier, dass Leiter andere Leiter stärken. Denn Petrus bezeichnet sich selber als Mitältester. Und hier zeigt er etwas, dass er selber schaut, wer ist sozusagen mein Kollege, wer ist so auf meiner Ebene und ich möchte jemanden anderen stärken, der quasi mit mir auf Augenhöhe ist. Das ist wichtig für uns zu sehen. Oftmals fällt es uns leichter, diejenigen zu trösten, zu ermutigen und zu stärken und auch zu loben, die unter uns sind. Aber ich beobachte auch unter Pastoren und Ältesten und Kollegen, dass es sehr schwierig ist, jemanden auf Augenhöhe, der sozusagen im selben Boot sitzt, ihm Ermutigung zukommen zu lassen und ihn zu loben für das, was er tut. Ich kenne Kollegen, mit denen ich zu tun habe. Wenn ich mit ihnen zusammenarbeite, dann bemühe ich mich immer zu sehen, was ist gut, was lief gut, was war löblich und das dann auch zum Ausdruck zu bringen. So wie Petrus das tut als Mitältester, ermutigt er jemand anderen, der auch in derselben Verantwortung steht. Und ich kenne Kollegen, über deren Lippen wird niemals ein lobendes Wort über den anderen Kollegen gebracht. Und ich frage mich, warum ist das so? Ich glaube, es liegt oft an Neid, Missgunst und Eifersucht. Ich kann hier nicht aus ganzem Herzen sagen, gut, schön, ich freue mich, weil ich mich eigentlich nicht freue, sondern eigentlich möchte ich das, was du hast. Und bin eigentlich betrübt darüber und verärgert, dass ich das in meinem Leben nicht erfahre. Also wenn du in Verantwortung bist, dann ermutige diejenigen, die auf, ich sag das jetzt mal so, ohne das hierarchisch zu meinen, die auf deiner Stufe stehen. Das gilt für uns als Älteste, dass wir andere, die in der gleichen Verantwortung sind, stärken. Aber wenn du in anderer Verantwortung stehst und du stehst überall irgendwo in einer Verantwortung, sieh das, was bei dir auf der Augenhöhe passiert und lobe das, was du siehst. Bist du Familienvater oder eine Familienmutter? Und du siehst eine andere Mutter, einen anderen Vater und siehst, das, was dort geschieht, ist schön. Das, was bei mir gerade passiert, ist vielleicht nicht so schön. Leg Neid und Missgunst beiseite und bemühe dich in der Kraft Gottes, den anderen zu stärken und zu loben und das hochzuhalten, was du dort siehst. Dieses Prinzip können wir auf jede Ebene runterbrechen. Petrus tut es hier bei den Gemeindeleitern. Okay, lasst uns gemeinsam weitergehen. In Vers 1 haben wir eben gerade gelesen, die Ältesten unter euch, du kannst auch übersetzen, bei euch, und da muss eigentlich Vers 2 stehen, die Herde Gottes, die unter euch oder bei euch ist. Einige Christen müssten eigentlich faktisch Vers 1 aus ihren Bibeln streichen, weil sie mit Ältesten bei euch nichts anfangen können. Ich sage das an dieser Stelle, weil jeder von uns mal in so eine Dynamik kommen kann und wir auch einige Gäste hier immer wieder in unseren Gottesdiensten sind. Petrus schreibt hier zu Christen und sagt, die Ältesten bei euch. Jeder, der das gelesen hatte, wusste, okay, der Älteste bei mir ist jetzt gemeint. Und viele Christen lesen diesen Brief und werden auf diese Frage keine Antwort geben können, weil sie keine Ältesten bei ihnen kennen. Internetpastoren sind nicht bei euch. Bekanntschaften mit Pastoren sind nicht bei euch. Ist das alles jetzt schlecht? Darf ich keine Bekannten haben, die auch Pastoren sind und Prediger? Doch. Darf ich keine YouTube-Predigten hören von gesalbten, mächtigen Predigern mehr als in Emmendingen? Doch, natürlich darfst du das. Ich höre mir auch Predigten von viel, viel besseren Predigern an. Das darfst du gerne tun. Da ist es nicht der Punkt. Aber Petrus möchte, dass wir als Christen sicherstellen, dass wir in einem Netzwerk vor Ort leben und Älteste bei uns wissen. Dass wenn du 1. Petrus 5 Vers 1 liest, dass die Ältesten bei, ja, ich weiß, von wem die Rede ist. Ich weiß, von wem die Rede ist. Und das ist nicht ein Pastor in New York, weil der kennt mich gar nicht. Ich bin nur eine Klickzahl auf seinem YouTube-Kanal. Aber ich bin nicht Schaf seiner Herde. Und dasselbe gilt auch für Älteste und Gemeindeleiter. Das finde ich interessant, dass im Griechischen die gleiche Wendung steht, die gleichen Worte, die Ältesten bei euch, die Herde Gottes bei euch. Auch hier ist ein sehr starker Fokus von Petrus. Liebe Älteste, es geht um die Schafe bei euch und das definiert eure erste Aufgabe, eure erste Verantwortung, die ihr habt. Ihr seid nicht verantwortlich für jeden Einzelnen, der sich Christ nennt. Nicht jeder, der diese Tür betritt und sagt, ich glaube an Jesus, für den bin ich und die anderen Ältesten, die hier sitzen, sind nicht automatisch verantwortlich, sondern es geht um diejenigen, die bei uns sind. Und ein Ältester weiß, wer bei ihm ist. Und es ist auch sehr, sehr nötig, dass ein Ältester weiß, wer bei ihm ist. Denn in Hebräer 13, Vers 17 lesen wir, eure Leiter wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden. Wir werden einst vor Gottes Thron stehen und Gott fragt uns. Und wir werden Rechenschaft geben über jede einzelne Seele, aber nicht über jede einzelne Seele, die sagt, ich bin Christ. Wie soll ich denn auch? Wenn du unsere Gemeinde besuchst, aber darüber hinaus anonym bleibst, wie soll ich in der Lage sein, wie sollen wir in der Lage sein, Rechenschaft abzulegen? Das funktioniert nur dann, wenn wir miteinander ein Commitment haben, eine Vereinbarung, wo wir sagen, wir gehören zusammen. Ich bin der Älteste bei dir, wir sind die Ältesten bei euch und das ist die Herde, die bei uns ist. Und nicht die von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat oder quartalsweise mal bei uns mitgrast. Wenn du Gast bist in unserer Gemeinde, du bist herzlich willkommen. Ich möchte nicht, dass die Gäste aufstehen und dann tschüss. Das ist nicht das, was ich sage. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Und einige haben auch Gründe, warum sie sagen, ich kann nicht, ich will nicht. Aber ich möchte dir an dieser Stelle einfach nur sagen, was Gottes Wort sagt. Und Gottes Wort spricht davon, dass die Ältesten bei euch sind. Und die Herde bei den Ältesten und man umeinander weiß, miteinander ringt. Und das ist eine große Werbung, ein Zuhause zu finden, ein geistliches Zuhause. Das muss nicht diese Gemeinde sein. Preis den Herrn, wir sind nicht die einzig selig machende Gemeinde. Aber für jeden Christen ist es notwendig, dass wenn er 1. Petrus 5 liest, dass er darauf Antwort geben kann für sich selbst. Wir wissen in der Christusgemeinde, wer zu uns gehört. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Schaf, oder? Der Hirte lässt die 99 stehen, um auf die Suche zu gehen. Und der Hirte sagt nicht, ein Schaf ist verloren gegangen, ich gehe jetzt mal schnell raus. Ich finde irgendein Schaf, ist ja alles austauschbar, die sehen ja sowieso alle gleich aus und sind gleich strohdoof. Okay, einige Schafbesitzer würden sagen, nein, Waldemar, das stimmt nicht. Ich packe mir eins und sage, so, jetzt sind die 100 wieder voll. Der Hirte sucht nicht irgendein Schaf, der Hirte sucht sein Schaf. Und er ruft das Schaf bei seinem Namen. Das Schaf kennt die Stimme seines Hirten. Und das ist die erste Verantwortung, die wir innerhalb der Gemeinde haben. Dass wir einander nachgehen. Dass wir eine Beziehung haben, die tragfähig ist. Das bedeutet nicht, dass wir als Älteste für jeden Best Friend sind. Nicht jeder kann mit uns so, ey, Waldemar, 4 Nächte die Woche machen wir miteinander immer durch, weil wir Homies sind, ne? Das wird ein bisschen schwierig, weil dafür sind wir ein bisschen viele. Das ist auch nicht so gemeint, aber es geht um eine einzigartige geistliche Fürsorgepflicht. Geht nicht darum, dass du mit dem Ältesten irgendwie jeden Abend um die Häuser ziehen sollst. Wäre auch schwierig, weil dann würde meine Frau mit mir irgendwie, sie ist ja mein Best Friend, ne? Mit ihr ziehe ich jeden Abend nicht um die Häuser, sondern ins Wohnzimmer und unsere Kinder sind halt klein. Schön, dass wir sie haben. Aber diese Beziehung ist etwas Außergewöhnliches und Gott hat auch diese Beziehung zum Segen gesetzt. Und sie ist nicht so leicht ersetzbar oder austauschbar. Ich möchte in der verbleibenden Zeit mit euch weiterschauen, was Petrus schreibt, wie die Ältesten sich geben sollen. An dieser Stelle, ich bitte dich, wenn du denkst, jetzt ist ein guter Augenblick, die Augen zu schließen. Jetzt kann ich schlafen und selig ruhen. Das ist auch für dich wichtig. Hier geht es nämlich auch gleich darum, dass Gemeinde sich den Ältesten unterordnet. Und in Gemeinden geschieht oft Machtmissbrauch. Und einige denken, Gott erwartet von mir, dass ich mich so einem Leiter, der sich da so unmöglich verhält, dem soll ich mich irgendwie unterstellen und Folge leisten in Glaubensfragen? Deswegen ist wichtig, dass du weißt, was Gott von Ältesten will. Damit du auch weißt, wem kann ich folgen, getrost, und wem kann ich auch getrost nicht folgen. Zumal einige in den Reihen sitzen, die nicht wissen, ob sie nicht eines Tages auch in dieser Verantwortung stehen. Die wenigsten haben schon in frühen Jahren gewusst, dass sie Gemeindeälteste sein wollen. Ich bin da eine kleine Ausnahme. Mit 14 Jahren hatten wir ein Mitarbeiterseminar und unser Pastor hat uns damals eine E-Mail geschickt. Wir sollten für dieses Mitarbeiterseminar, so Gabentests war das und so, sollten wir mal ihm schreiben, wo sehen wir uns in der Zukunft?
Ich war früher nicht ganz so ernsthaft. War oft zu Späßen geneigt, auch mit meinem Pastor. Und dann schrieb ich ihm salopp in einer E-Mail, natürlich Gemeindeleiter. Smiley. Das Blöde war, ich hatte keine Ahnung, dass wir, als wir das Mitarbeiterseminar dann hatten, dass er dann auf einer großen Folie alle Namen runtergeschrieben hat, und wir waren viele, und daneben geschrieben hat, was wir ihm als Antwort geschickt hatten. Und ich war irgendwo in der Mitte, ich dachte, oh Backe, schnell gescannt, Waldemar Justus, Gemeindeleiter, er hat es wirklich hingeschrieben. Und dann ist er jeden auch namentlich durchgegangen. Und dann kam er irgendwann zu mir, Waldemar, du hast geschrieben, Gemeindeleiter. Und der Saal hat gegrölt. Es waren alles Erwachsene und einige Teenies, Miriam war auch dabei. Und natürlich ich auch. Und alle haben gelacht. Der Einzige, der nicht gelacht hat, war mein Pastor. Weil er mich in dem Augenblick mal ernst genommen hat, hat gesagt, nimm mal dazu Stellung. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, irgendwie kann ich mir das doch in meinem Herzen vorstellen. Mit 14. Ich hatte keine Ahnung, wohin die Reise geht. Heute ist es so. Deswegen möchte ich dich, wenn du sagst, okay, das ist nicht mein Thema, das dürfen die Alten sich hier irgendwie mit beschäftigen. Wir haben ja auch einige Teenies dabei. Hör gut hin. Du weißt nicht, wie der Herr deinen Weg führt. Okay. In 1. Petrus 5, Vers 2 lesen wir, dass ein Ältester nicht aus Zwang dienen soll, sondern freiwillig. An dieser Stelle können wir uns fragen, ist das wirklich der Rede wert? Wer wird schon gezwungen, Ältester in einer Gemeinde zu sein? Wir könnten jetzt an dieser Stelle schnell übergehen und weitergehen. Aber zu oft geschieht es in Gemeinden, dass man vielleicht nicht gezwungen wird, aber doch irgendwie genötigt. Da ist niemand Bruder, der das macht. Wäre es nicht gut, wenn du das jetzt tätest? Und aus einem reinen Pflichtgefühl geht man dann in Verantwortung, die nicht deine ist. Das kannst du auch auf jeden anderen Bereich beziehen im Leben, auch im Gemeindeleben und hier auch in der Frage der Ältestenämter. Und deswegen schreibt Juan Sanchez, ich habe ihn schon mal zitiert, ihr könnt mitlesen, es ist gefährlich für eine Gemeinde, wenn unwillige Männer gebeten werden, als Älteste zu dienen. Wir sollten Männer als Älteste bejahen, die freiwillige Hirten sind. Männer, die bereits Hirten sind, ohne dass sie einen Titel brauchen. Dies sind Männer, die bereitwillig Gottes Schafe lieben und für sie sorgen. Niemand hat sie darum gebeten. Sie tun einfach das, was alle Gemeindemitglieder tun sollten. Sich gegenseitig in liebevollen, fürsorglichen Jüngerschaftsbeziehungen ermutigen. Es müssen Berufene sein. Und eine Berufung hat oft zwei Indikatoren. Falls du dich fragst, bin ich zu etwas berufen, möchte ich dir zwei Indikatoren an die Hand geben, die uns dieser Text auch hier mitgibt. Gott sucht Menschen, Älteste und auch andere Mitarbeiter, die eine innere Sehnsucht verspüren, die etwas freiwillig tun und nicht, weil andere es von ihnen verlangen, sondern weil sie es, ohne dass sie jemand darauf hinweist, es tun wollen. In 1. Timotheus 3, Vers 1 wird das so beschrieben. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst, Ältester, Pastor, trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Lest ihr diese Verse? Es geht um ein Trachten, um ein Sehnen, um ein Begehren. Ich habe ein inneres Verlangen in mir. Das ist ein wichtiger Indikator für Berufung. Das ist die innere Seite sozusagen der Berufung. Die ist essentiell. Auch bei den Fragen der Ältesten. Also wenn du jemanden in der Ältestenschaft hast, hat er auch ein inneres Verlangen oder ist er zwanghaft genötigt irgendwie in einer Situation? Der Wunsch allein reicht aber nicht aus. Es braucht auch das Tatkräftige und das offensichtliche Gelingen. Wer nur dann aktiv wird, wenn er einen Titel verliehen bekommt, ist nicht berufen. Wenn ich nur Dinge dann tue, wenn ich gefragt werde, dann fehlt ein entscheidendes Element, und zwar die äußere Seite der Berufung. Dass dieser innere Wunsch auch nach außen dringt und ich Dinge tue und Menschen es sehen, Menschen mir folgen in dem, was ich tue. Ich habe das schon einmal vor längerer Zeit gesagt, wenn ich mit jüngeren Menschen zu tun hatte, die sagen, ja, ich will Pastor werden. Dann frage ich, okay, nennen wir mal Menschen, die auf dich hören. Gibt es Menschen, die deinen Rat suchen? Nee, gibt's nicht. Gibt es irgendwo eine Plattform, wo du Menschen Dinge weitergibst über Jesus? Nee, gibt's nicht. Werde ich ja dann, wenn ich dann predige. Auf der großen Bühne. Mit dem Mikrofon in der Hand. No. Da fängt das nicht an. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gestellt werden. Aber wer nur das Große sieht, aber nicht bereit ist, das Kleine zu tun, das ist der äußere Indikator der Berufung, wird auch nicht in eine andere Position gestellt. Ich möchte euch mal ein dramatisches Beispiel geben. Als ich im Theologiestudium war, habe ich mit einem Theologiestudenten gesprochen, der am Ende war, also am Ende seines Studiums. Diese Person stand unmittelbar davor, in eine Gemeinde als Pastor eingesetzt zu werden. Ich kannte die Person nicht so gut und fragte dann so einfach nebenbei, in welche Gemeinde gehst du die letzten 5 Jahre? Die Antwort dieser Person war, weißt du, den Sonntag, den brauche ich für mich. Ich wusste in dem Augenblick nicht, ist das jetzt ein richtig, entweder ist der Scherz richtig gut oder was mir gerade gesagt wurde, ist richtig derbe Übel. Nee, ich brauche diesen Tag irgendwie, wo ich wieder regenerieren kann. Was? Du stehst gerade vor dem Schritt, in eine Gemeinde zu gehen und Woche für Woche abzuliefern. Und du kriegst doch nicht mal deinen Hintern hoch am Sonntag, um eine Gemeinde zu besuchen und dich einfach nur in eine Reihe zu setzen? Und möchtest aber dann der Big Player sein auf der Bühne? Das konnte ich in dem Augenblick nicht sagen, weil ich so verdattert war. Ich wusste gar nicht, wie man darauf reagieren soll. Aber sowas gibt es. Sowas gibt es dann auch im Kleinen. Dass wir irgendwelche Vorstellungen, irgendwelche Ziele haben, aber nicht sehen, was der erste Schritt ist, den wir jetzt tun sollten. Okay. Das bedeutet es nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Außerdem sollen wir nicht gewinnsüchtig sein, sondern bereitwillig, sagt Petrus in Vers 2. Nicht gewinnsüchtig. Es ist gut und richtig, Pastoren zu bezahlen. Das ist eine Predigt für mich. Es ist gut und richtig, Pastoren zu bezahlen. 1. Korinther 9, Vers 14 schreibt, dass wir auch den Kontext gut kennen, was gewinnsüchtig bedeutet. Es heißt, so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkünden, verordnet, vom Evangelium zu leben. Das ist keine neue Idee, sondern schon in den frühen Tagen wurden Menschen freigestellt, das Evangelium zu predigen und davon auch zu leben. In 1. Timotheus 5, Vers 17 bis 18, ein schönes Beispiel. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Ehre ist der gleiche Begriff für Lohn. Besonders die in Wort und Lehre arbeiten, denn die Schrift sagt, jetzt nicht so ein nobles Beispiel, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ich hoffe, dass ihr einen Ältesten als mehr wert erachtet als einen Ochsen. Und wenn man schon dem Ochsen das gibt, was er braucht, dass man dann auch dem Prediger das gibt, was er braucht. Also daran ist erstmal nichts Verkehrtes. Halleluja. Doch hierin liegt natürlich auch eine Gefahr. Pastoren können zu professionellen Dienstleistern verkommen. Und dann stellt sich ganz schnell die Frage, bauen wir Pastoren, die in der Regel bezahlt werden, in erster Linie das Reich Gottes oder schauen wir, wie wir auf unserer Karriereleiter einen Schritt weiterkommen können? Und das kann man, glaube ich, durchaus sehen, ob jemand Gemeinde baut oder seine Karriere. Und da stellt sich die Frage, ich nehme jetzt mal mich, bin ich weg? Aus Emmendingen, wenn eine angesehene, wohlhabende Gemeinde mit Prestige und Status und vielleicht besserem Gehalt um die Ecke kommt und mich nachfragt, was durchaus schon passiert ist. Gemeinden fragen an, na, magst du nicht zu uns kommen? So, eine Gemeinde zu wechseln ist jetzt nicht das größte Problem, sondern ist das sozusagen, hat diese Gemeinde mehr Einfluss? Ist das eine bessere Plattform, wo ich größer rauskommen kann? Einige Pastoren handeln so nach diesen. Das ist klassische Gewinnsucht. Und die große Frage, die ich an mich stelle und an meine ganze Berufsgruppe, sind wir Pastoren bereit zu dienen, auch wenn der Verdienst ausfallen sollte? Ich kenne Pastoren, die sagen, ich bin jetzt in dieser Gemeinde, im Jahr X ist das Geld alle und dann gehe ich weg. Puh, das ist ein Mietling, aber kein Hirte. Das ist nicht Ältestenschaft. Ich weiß, ich spucke jetzt ziemlich groß, ja. Aber mein persönlicher Anspruch, und das ist wichtig, das öffentlich zu sagen, weil dann wird man auch daran gemessen und man muss sich dann an sein Wort halten. Wenn es Emmendingen eines Tages nicht so gut gehen sollte, dann möchte ich nicht das zum Anlass nehmen, schnell das Weite zu suchen und irgendwas anderes zu finden. Und so sollten Älteste entscheiden. Und nicht aufgrund einer Angst, eines fehlenden Einkommens ihre Entscheidungen treffen. Der persönliche Vorteil darf nicht im Vordergrund stehen. Wir haben wenig Zeit, deswegen gehen wir weiter. Wir sollen nicht herrschsüchtig sein, sondern als Vorbilder agieren. So, die Herrschgefahr ist an dieser Stelle eine wichtige Warnung. Ich hatte es vorhin gesagt. Es geht auch darum, Ältesten Folge zu leisten. Und es gibt beispiellosen Machtmissbrauch. Und Missbrauch wird in Gemeinden dann wahrscheinlicher, wenn sich Macht zu lange auf Einzelfiguren konzentriert. Und in vielen Gemeinden, wo Leitung missbraucht wird in ihrer Stellung, hast du oft das Phänomen, dass einzelne Personen Galionsfiguren sind und alles sich auf sie ausrichtet und sie ihre Macht, ich nenne das jetzt mal so, ihre Macht und Autorität nicht delegieren und teilen. Deswegen ist es kein Zufall aus meiner Sicht, dass Petrus hier auch in unserem Text und das Neue Testament sowieso immer im Plural von Ältesten spricht. Nicht ein Ältester, ein Pastor, sondern immer mehrere Älteste, die miteinander agieren und sich ja auch gegenseitig schützen und auch korrigieren. Gute Leiter führen nicht per Dekret, sondern leiten mit gutem Beispiel. Und deswegen höre mich gut. Gott erwartet von dir nicht, Menschen zu folgen, Pastoren und Ältesten zu folgen, die einen fragwürdigen Lebensstil an den Tag legen, die herrschsüchtig daherkommen, die selbstherrlich sind, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Gott erwartet nicht von dir, dass du dich solchen Menschen unterordnest. Diese Qualifikationsliste kommt hier um die Ecke und erst danach heißt es, ordnet euch den Ältesten unter. Aber wenn du jemanden siehst, der ist vorbildlich, nicht perfekt, aber vorbildlich in seiner Lebensführung und er ist treu und authentisch in dem, was er tut und sagt, dem gib gerne dein Vertrauen. Ich komme zum Schluss. Ich kann aus Erfahrung sprechen und dafür bin ich sehr dankbar. Es ist sehr schön, in einer Gemeinde zu sein mit geistlichen Leitern. Ich bin sehr dankbar für unseren Ältestenkreis, dass wir uns nicht über Geplänkel unterhalten, sondern wirklich geistlich arbeiten und geistlich leiten. Das ist sehr schön für eine Gemeinde und eine große Ermutigung. Aber die größte Ermutigung in diesem Text sind nicht geistliche Leiter, denn die Herde gehört nicht den Ältesten. Die Gemeinde gehört nicht den Pastoren. Petrus sagt es am Anfang ganz deutlich, es ist Gottes Herde. Es ist nicht meine Gemeinde. Es ist nicht unsere Gemeinde. Es ist Gottes Gemeinde. Es ist Gottes Herde. Und wer dieser Gott ist, ist für Petrus keine Frage, indem er den Sack zumacht und am Ende sagt, der Oberhirte wird offenbar werden. Es ist Gottes Herde. Gott ist Jesus Christus. Das ist das, was Petrus hier sagen möchte. Wenn es Gottes Herde ist und Jesus Christus der Oberhirte ist, dann ist Jesus Christus Gott und diese Gemeinde gehört letztendlich Jesus Christus allein. Und er verdient unsere Anbetung und unsere Zuneigung. Älteste machen Fehler. Einige nicken. Ja, Älteste machen Fehler, Jesus nicht. Älteste enttäuschen manchmal, Jesus niemals. Älteste werden müde. Jesus, der Oberhirte, nicht.
Älteste bemühen sich sehr. Aber Jesus Christus gibt sein Leben für die Schafe und vollbringt das Werk. Deswegen schließen wir voller Anbetung mit Johannes 10, Vers 11, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Amen.